Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann und euch dienen kann mit der Predigt. Und ich denke mal, die wenigsten werden mich kennen. Deswegen möchte ich mich kurz vorstellen. Also ich bin der Jürgen Schneider. Ich bin der Schwiegervater von Michael Bottesch. Und logischerweise ist die Laura unsere jüngste Tochter. Meine Frau Sabine und ich, wir haben noch zwei weitere Kinder und mittlerweile vier Enkelkinder. Ja, und wir kommen aus der Baptistengemeinde in Massenbach. Massenbach ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Heilbronn und wir haben herzliche Grüße auch von der Gemeinde an euch mitgebracht. Ja, und ich möchte zu Beginn der Predigt noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du barmherzig und gnädig bist. Und ich danke dir auch, dass wir gemeinsam in dein Wort schauen können. Und ich will dich bitten, dass du offene Herzen, offene Ohren schenkst für das, was du uns zu sagen hast. Und hilf mir doch auch beim Reden und lass diese Predigt zum Segen werden. Amen. Ja, wer von euch kennt denn dieses Buch hier? Sein Titel, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Ja, dieses Buch, das war so vor 20 Jahren so ein richtiger Bestseller. Es ist ganz amüsant zu lesen, wenn man es nicht zu ernst nimmt. Die Autoren behaupten, sie hätten wissenschaftlich gearbeitet. Und ja, trotzdem ist das Buch voller Vorurteile bezüglich Männer und Frauen, würde man heute sagen. Aber leider stimmen diese Vorurteile meistens, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Auf jeden Fall wird deutlich, dass es in vielen Lebensbereichen Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Und wer wüsste das nicht besser als unser Schöpfer? Er hat nicht ohne Grund Mann und Frau unterschiedlich geschaffen und auch mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Jedenfalls erkennen wir das so in seinem Wort. Diese Unterschiedlichkeiten spielen aber für den Wert eines Menschen überhaupt keine Rolle. Um es nochmal klar zu sagen, vor dem heiligen Angesicht Gottes sind alle Menschen gleich wertvoll. So viel der Vorrede. Ihr werdet es sicher schon ahnen, es geht heute in der Predigt um Beziehungen. Es geht um die Beziehungen zwischen Ehefrauen und Ehemännern, zwischen Eltern und Kindern und um die von Sklaven und Herren. Der Predigttext steht im Kolosserbrief und es sind die Verse in Kapitel 3, ab Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Kolosser 3, 18 bis 4, 1. Und ich werde diese Verse mal vorlesen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit der Predigttext. Paulus listet hier ganz praktisch auf, welche Pflichten die verschiedenen Personen ihrem Gegenüber haben. Überschrieben ist die Predigt mit wie Familie und Arbeit gelingen können. Martin Luther nannte diesen Text oder diese Art von Text, die wir uns heute anschauen, anschaulich Haustafel. Der Begriff Haustafel ist keine christliche Erfindung. Man kannte das damals schon von verschiedenen philosophischen Schriften, zum Beispiel vom Aristoteles. Bei den antiken Haustafeln, da findet man so eine Auflistung so der einzelnen Personen und dann ihre Aufgaben. Zum Beispiel sind aufgelistet Männer, Frauen, Kinder, Schüler, Krieger und dann dazu die jeweiligen Pflichten genannt. Ja, warum bedient sich Paulus jetzt einem Schema, das der weltlichen Gesellschaft entnommen wurde? Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Denn die Bibel, die macht von vielen literarischen Formen ihrer Zeit gebraucht. Sie sucht überall Berührungspunkte in der Kultur, in der sich die Leser befinden, um dann eine Brücke zu bauen. Es ist ein biblisches Prinzip, Brücken zu bauen, um Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen. So hatten in der Antike die Philosophen überlegt, wie Beziehungen am besten funktionieren. Und Paulus konnte dann an ihre Vorstellungen anknüpfen, aber er hat sie nicht eins zu eins übernommen. Vergleicht man jetzt die antike Haustafel mit der biblischen Haustafel, dann erkennt man sofort zwei formale Unterschiede. Erstens, die Bibel ordnet die Personen, die in Beziehung stehen, so paarweise an. Zweitens, bei der paarweisen Anordnung wird die schwächere, die eher abhängige Person oder Gruppe zuerst genannt. Sie werden dazu noch direkt angesprochen. Somit werden sie als gleichwertige Personen behandelt. Neben diesen Unterschieden in der Form erkennen wir aber auch inhaltliche Unterschiede. Es sind drei inhaltliche Punkte, die auffallen. Nicht nur die in der damaligen Gesellschaft abhängigen Personen werden ermahnt, auch die Männer, die Väter, die Herren werden ermahnt und an ihre Pflichten erinnert. Das war für die damalige Welt einigermaßen erstaunlich. Man könnte es schon so ein bisschen als Kritik verstehen. Zweitens, bei der Anweisung an die Männer, ihre Frauen zu lieben, ist nicht von irgendeiner Liebe die Rede, sondern von der göttlichen Liebe, von der Agape-Liebe. Das ist die Liebe, die sich an der Heilstat von Jesus Christus orientiert. Und wenn man die Bedeutung dieser Liebe in Betracht zieht, dann muss man sagen, dass so die christliche Haustafel eine ganz neue Ausrichtung erhält. Es ist eine neue Situation entstanden. Das Verhältnis von Mann und Frau, das wird unter diesen hohen Anspruch der Christusliebe gestellt. Drittens, Paulus übernahm die Haustafel nicht unkritisch, vielmehr stellte er sie auf eine neue Basis. Der Maßstab für Paulus war nicht, so ist es bei uns, sondern so soll es im Herrn sein. Der Begriff Herr kommt in diesem kurzen Abschnitt 7-mal vor. Und damit bekam die Haustafel eine neue Ausrichtung. Denn sie werden nicht dazu benutzt, wie das sonst üblich war, die Vollmacht des Hausherrn zu untermauern, sondern eher die Vollmacht einzugrenzen. Ja, wieso das denn? Man könnte jetzt dagegen halten, dass durch die Formulierung im Herrn erst recht die Unterordnung gefordert wird. Sozusagen aufgrund allerhöchster Autorität. Ich meine aber, dass eine solche Auslegung der Bedeutung im Herrn nicht ganz biblisch ist, beziehungsweise der Bibel nicht gerecht wird. Durch den Bezug auf den erhöhten Herrn der Gemeinde wird das ganze Jahr in das Leben Jesu und auch in seine Lehre eingeordnet. Damit meine ich, dass das Unterordnen und das Herrschen grundsätzlich von dem Leben und den Aussagen Jesu verstanden werden muss. Was hat denn Jesus über das Herrschen gesagt? In Markus 10, 42 lesen wir, dass die Herrscher der Heidenvölker diese unterdrücken und Gewalt über sie ausüben. Und ab Vers 43 sagt Jesus dann, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Oder in Johannes 13, 13 und 14, ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sprecht recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, eure Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Lesen wir jetzt den Kontext unseres Predigttextes, dann sehen wir, Paulus war es ein Anliegen, dass in der Gemeinde Frieden herrscht und dass alles im Namen des Herrn Jesus geschieht. Denn bevor uns Paulus die Leitlinien für dieses christliche Leben gibt, da hat er im Kolosserbrief die Liebe unseres Herrn uns deutlich vor Augen geführt. Er hat uns gezeigt, wie dankbar wir dem Herrn sein dürfen. Er hat seine göttliche Herrlichkeit für uns aufgegeben, um Mensch zu werden und uns mit seinem Leiden und Sterben zu retten. Er, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt, hat sich selbst in den Tod gegeben, für dich und mich. So hat er unsere Schuld bezahlt und wir kommen nicht ins Gericht. Und diese herrliche Botschaft des Evangeliums hat Paulus am Anfang des Kolosserbriefs ausgebreitet. Und jetzt danach zeigt er uns, wie wir unser Leben in der Nachfolge des Herrn führen können. In unserem Predigttext erklärt er das jetzt genauer. Wie sieht christliches Leben ganz praktisch im Kontext der Familie aus? Im ersten Punkt der Predigt wendet sich Paulus an die Ehepartner. Er beginnt, wie schon gesagt, mit den Ehefrauen. Die Ehefrauen in der Gemeinde werden aufgefordert, sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Heutzutage in der westlichen Kultur stößt diese Aufforderung auf Unverständnis. In der Antike, damals, da war das ganz normal, eine Selbstverständlichkeit. Paulus möchte, dass sich die Ehefrauen in den Gemeinden nicht dagegen auflehnen, sondern die leitende Position ihrer Ehemänner in der Ehe anerkennen. Wir dürfen das jedoch nicht als eine Erniedrigung auslegen. Denn Gott ist in der Dreieinigkeit als Vater, Sohn und Heiliger Geist absolut gleichwertig. Und trotzdem hat sich der Herr freiwillig seinem Vater ewig untergeordnet. Und diese Unterordnung ist auch kein blinder Gehorsam. In unserem Text fällt auf, dass Paulus eben nicht von Gehorchen spricht, sondern von sich unterordnen. In den weltlichen Haustafeln damals wird typischerweise der Mann aufgefordert, dafür zu sorgen, dass seine Frau ihm gehorcht. Ein solches Macho-Gehabe konnte Paulus niemals gutheißen. Durch seine Wortwahl wird deutlich, die Ehefrauen, die sollen sich aus freien Stücken ihren Ehemännern unterordnen. Die Unterordnung dürfen die Ehemänner nie verlangen. Und weiterhin werden durch die Bedingungen, die Paulus dieser Aufforderung hinzufügt, Grenzen gesetzt. Diese soll nämlich im Herrn angemessen sein. Angemessenheit ist ein wichtiges ethisches Prinzip. Und dabei spricht diese Norm damals, oder da entsprach die Norm damals wie heute dem, was die Gesellschaft für gut hielt. Für Paulus hingegen, da war die Norm vom Herrn selbst gegeben und entspricht einem Lebensstil, der ihm gefällt. Somit ist die Vollmacht des Herrn von vornherein eingeschränkt. Ein Beispiel. Paulus hätte nie eingewilligt, dass christliche Ehefrauen die Götter ihrer nichtgläubigen Ehemänner anbeten sollen, wenn diese es von ihnen verlangen. Kommen wir nun zu den Ehemännern. Ehemänner werden schlicht angehalten, ihre Frauen zu lieben. Im Epheserbrief fügt Paulus diesem gleichen Gebot eine lange Begründung hinzu. Darin setzt er die selbstlose, die aufopferungsbereite Liebe Christi für die Gemeinde als Maßstab. An diesem Maßstab wird die Liebe des Mannes für seine Frau gemessen. Hier im Kolosserbrief folgt diesem einfachen Gebot die Aufforderung, lasst keine Bitterkeit gegen sie aufkommen. Ob jetzt Paulus eine bestimmte Situation in Kolossee vor Augen hatte, die ihn veranlasst, diese mögliche Bitterkeit der Männer zu untersagen, wissen wir nicht. Auffallend ist, dass diese Aussage vermuten lässt, dass die Ehefrauen nicht immer ihren Männern folgen werden. Zum Gehorsam werden sie ja, wie oben gesehen, hier nicht aufgefordert. Nach antiken Vorstellungen konnte der Mann dies von seiner Frau aber einfordern. Für Paulus ist das keine Option. Doch er ist sich bewusst, dass Männer in dieser Situation möglicherweise genervt von ihren Frauen sind. Aber die selbstlose Liebe verbietet so eine Reaktion. Männer können die Unterordnung ihrer Frau nicht erzwingen, sondern nur durch ihren liebevollen Umgang mit ihnen ermöglichen. Wie kann jetzt ein Mann reagieren, wenn sich seine Frau nicht freiwillig unterordnen will? Ja, eine schwierige Frage. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass er sie noch mehr liebt. Ja, eine aus menschlicher Sicht fast nicht zu leistende Reaktion. Ohne Gottes Hilfe wird der Mann das kaum schaffen. Ich fasse den ersten Punkt nochmal zusammen. Es ging um die Frage, wie Ehepaare miteinander umgehen sollen. Die Bibel sagt dazu, dass die Männer ihre Ehefrauen lieben sollen. In der Praxis heißt das, in einem ersten Schritt den Ehefrauen mal gut zuzuhören. Also ihr Männer, nehmt euch regelmäßig Zeit für eure Frauen und hört ihnen zu. Und beweist den Autoren dieses Buches von vorhin, dass ihr sehr wohl zuhören könnt. Ja, und ihr Frauen, wie ist das mit dem Einparken und Autofahren? Es ist doch schön, einen Chauffeur zu haben, der das für euch erledigt. Also ordnet euch unter und lasst einfach euren Mann fahren. Dann passiert auch nicht Folgendes. Im Sommer bei uns in der Gegend, da ist immer so ein großes Volksfest, der Talmarkt. Die Parkplätze sind knapp und ja, man parkt da fast überall. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der Sommer war heiß und trocken. Und nachdem so ein Acker abgemäht war, war noch so ein Stoppelacker übrig. Und den kann man ja wunderbar als Parkplatz benutzen. Und so auch dieser Acker, der ist dann, also der Acker und die mehrere Autos sind abgefackelt worden. Verursacher dieses Brandes war ein tiefer gelegter Opel. Und den hat laut Heilbronner Stimme eine Frau gefahren. Echt blöd gelaufen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt der Predigt. Wie Kinder und Eltern miteinander umgehen sollen. Zuerst werden die Kinder angesprochen. Sie werden aufgefordert, ihren Eltern in allem zu gehorchen. Auffallend dabei ist nicht das Gebot an sich, sondern die Tatsache, dass Paulus die minderjährigen Kinder unmittelbar anspricht. Sie sind somit als ernstzunehmende Personen zu sehen, die man in die Pflicht nehmen kann. Ich denke, dass die Kinder schon etwas älter sind und ein gewisses Verständnis haben. Und es klingt danach, dass sie schon gläubig sind. Denn Paulus begründet das Gebot an die Kinder mit der Feststellung, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Wie bei den Ehefrauen sollen auch bei den Kindern nicht die weltlichen Maßstäbe gelten. Der entscheidende Maßstab ist das, was dem Herrn gefällt. Dabei sagt einem aber schon der gesunde Menschenverstand, dass jungen Menschen so die Reife und die Erfahrung fehlt, um von sich aus so einen Lebensstil zu führen. Und bis das alles eingeübt ist, sollen die Kinder in allem auf ihre Eltern hören. Dazu müssen natürlich auch die Kinder von den Eltern angeleitet werden und die Eltern müssen auch Vorbild sein. Es funktioniert also nur, wenn ein Vater und eine Mutter sich selbst auch unter einer Autorität unterordnen. Wenn Eltern sich dem Herrn untereinander unterordnen, dann können sie auch geistliche und physische Autorität über ihre Kinder haben. Warren Wiersbe, ein Ausleger, schreibt dazu: Ein Kind, das nicht lernt, wie man seinen Eltern gehorcht, wird es schwer haben, irgendeiner Autorität zu gehorchen. Er wird seine Lehrer, die Polizei, seinen Arbeitgeber und jeden, der über dieses Kind Autorität ausüben will, herausfordern. Der Niedergang der Autoritäten in unserer Gesellschaft spiegelt den Niedergang der Autorität in unseren Familien wider. Als nächstes wendet sich Paulus an die Väter. Damals hatten die Väter die alleinige Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Heute ist das anders. Da sind die Mütter für die Erziehung der Kinder mindestens genauso verantwortlich. Und die Übersetzung der Neuen Genfer gefällt mir an dieser Stelle besonders gut. Dort heißt es: Ihr Väter oder ihr Eltern, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Eltern sollen ihre Vollmacht über die Kinder nicht missbrauchen, indem sie übermäßig streng mit ihnen umgehen. Wörtlich, sie sollen sie nicht provozieren. Denn in diesem Fall erreichen sie nur, dass die Kinder mutlos werden. Das griechische Wort beschreibt einen Zustand der Enttäuschung und der Motivationslosigkeit. So wird die Entwicklung eines reifen Charakters verhindert. Schließlich ist es doch der Wunsch aller Eltern, reife Kinder heranzuziehen, die in der Welt gut zurechtkommen. Natürlich müssen Eltern ihren Kindern Grenzen setzen und schlechtes Benehmen unterbinden. Aber das Ziel der Erziehung sollte sein, dass die Kinder ermutigt werden, selbst Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Zu viel Kritik, zu wenig Lob sind diesem Ziel nicht dienlich. Soweit der zweite Punkt. Beim dritten Punkt der Predigt betrachten wir nun das Sklaven-Herren-Verhältnis. Ja, wir leben ja zum Glück in einer Zeit, in der ganz klar ist, dass Sklaverei nicht toleriert werden darf. Ich finde es schon ein bisschen komisch, dass das Neue Testament so die Sklaverei als eine feststehende Gegebenheit hinnimmt. Paulus hätte doch auch lautstark dagegen protestieren können. Doch wie man zum Beispiel am Philemonbrief sieht, konnte sich Paulus wie die Menschen damals eine Welt ohne Sklaverei überhaupt nicht vorstellen. Schließlich war damals ein Drittel der Menschen versklavt. Das, was Paulus hier im Kolosserbrief zu sagen hat, war an Sklaven im antiken Haushalt gerichtet. Und viele dieser Sklaven ging es besser als den freien Glaubensgeschwistern, die oft in Armut lebten. Auch wenn Paulus jetzt keinen Sklavenaufstand ausgerufen hat, wollte er die Beziehung zwischen christlichen Sklaven und christlichen Herren auf eine neue Basis stellen. Eine Basis, die mit der Zeit die Sklaverei zunehmend unvereinbar mit dem christlichen Glauben machte. Und wir verdanken es ja zu einem großen Teil Christen, dass die westliche Gesellschaft Sklaverei abgeschafft hat. Ja, Sklaven und Herren, nimmt man die Bibel wörtlich, lässt sich dieser Abschnitt nicht so eins zu eins auf die heutige Welt übertragen. Dennoch können einige Prinzipien auch auf das moderne Arbeitsleben angewandt werden. Arbeitnehmer, die müssen, wenn sie ihren Job behalten wollen, den Anweisungen ihrer Arbeitgeber folgen. An Werktagen sind sie nicht frei zu tun und zu lassen, was sie wollen. Manchmal werden sie auch ausgebeutet. Und auch bestimmen die Arbeitgeber das Leben ihrer Angestellten und sollten sich ihrer Verantwortung auch bewusst sein. So können beide Gruppen von diesem Text jetzt hier profitieren. Paulus wendet sich zuerst an die Sklaven, an die Arbeitnehmer. Vielleicht hatte die Freilassung des Sklaven Onesimus gewisse Spannungen in der Gemeinde hervorgerufen. Jedenfalls geht Paulus recht ausführlich auf die Pflichten ein. Sie werden aufgefordert, ihrem Herrn in allem zu gehorchen. Diese Aufforderung entspricht der gesellschaftlichen Erwartung damals, aber für Paulus ist die Motivation dahinter eine ganz andere. Sklaven sollten sich nämlich nicht bemühen, besonders eifrig zu sein, wenn sie beobachtet werden. Solch ein Verhalten sieht aus, wie, ja, als ob es darum ging, Menschen zu gefallen. Christliche Sklaven sollten vielmehr ihren irdischen Herren aus Ehrfurcht vor dem wahren Herrn dienen. Und das nicht nur gelegentlich, sondern stetig und gewissenhaft. Man kann jetzt diesen Grundsatz auf jede Arbeit oder jede Art von ehrlicher Arbeit anwenden. Das ist auch ein guter Rat für Arbeitnehmer. Es hängt nicht von der Art der Arbeit ab, ob man engagiert arbeiten soll oder nicht. Worin auch immer eure Arbeit besteht, sagt Paulus, tut sie mit ganzer Hingabe. Es sind Verse wie diese, die während der Reformation maßgeblich zur Aufwertung alltäglicher Arbeit beigetragen haben. Martin Luther war überzeugt, der Schuster, der Schmied, die Milchmagd, alle dienen Gott genauso wie der Priester in der Kirche. Und heutzutage? Ja, gerade in Deutschland ist ja die Arbeitswelt durch viele Ordnungen und Gesetze geordnet. Die Rechte von Arbeitnehmern sind klar geregelt. Doch es kann allzu oft menschliche Probleme geben. Der eine tut Dienst nach Vorschrift. Der andere bringt sich besonders ein, auch über das Geforderte hinaus. Der eine mobbt seine Kollegen. Der andere sorgt sich um den Frieden im Team. Der eine macht seine Arbeit besonders gründlich und ordentlich und der andere macht halt nur das, was gerade nötig ist. Und manchmal müssen dann andere seine Arbeit miterledigen. Da wundert es nicht, wenn die Arbeit schnell für denjenigen zur Last wird, der um seine Verantwortung weiß. Ist der nicht am Ende der Dumme, der sich ausnutzen lässt? Hier gibt Paulus einen wichtigen Hinweis für unser Arbeitsleben. Er zeigt uns, vor wem wir unsere tägliche Arbeit tun. Wir tun sie vor dem Herrn. Paulus schreibt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Christen sind wir nicht nur hin und wieder, wir sind es immer. Wir ziehen den neuen Menschen nicht nur am Sonntag an, sondern tragen ihn alle Zeit. Auch unseren Alltag leben wir im Herrn. Christen, die ihre Arbeit treu verrichten, lassen ihre Lichter leuchten. Sie geben so ein gutes Zeugnis ihres Glaubens. So geben sie ihrem Herrn Jesus Christus die Ehre. Wenn dann zum Zeugnis des Lebens auch das Zeugnis des Mundes kommt, so ist das viel glaubwürdiger. Die Worte von Paulus sind bewusst so gewählt. Sklaven, Arbeitnehmer dienen zwar ihrem irdischen Herrn, aber alle, Herren und Sklaven, dienen dem einen wahren Herrn. Das wird Paulus auch den Herren einschärfen, wenn er sich an sie wendet. Deswegen sollen auch diejenigen in der Gemeinde, die Sklaven haben, diese gerecht und fair behandeln. Das, was diese Aussage außergewöhnlich erscheinen lässt, ist ihre anschließende Begründung. Wörtlich heißt es, denn ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Mit dieser kurzen Feststellung gleicht Paulus jeglichen Unterschied zwischen Herren und Sklaven in der Gemeinde einander an. Die einen sind genau wie die anderen Sklaven Christi. Sklave Christi ist übrigens so eine Lieblingsbezeichnung des Apostels für sich selbst. Alle werden sich ihm, Jesus, verantworten müssen, und der Maßstab wird für alle gleich sein. Wenn die Anweisungen an Sklaven auf Arbeitnehmer übertragen werden können, dann umso mehr die Anweisungen an die Herren auf moderne Arbeitgeber. Auch sie werden durch die Bibel aufgefordert, ihre Angestellten gerecht und fair zu behandeln. Das heißt zumindest gute Arbeitsbedingungen schaffen, einen fairen Lohn bezahlen und von den Arbeitnehmern nicht auf Dauer mehr fordern als das, was gesund ist. Denn auch sie, die Arbeitgeber, werden eines Tages vor ihrem Herrn dafür Rede und Antwort stehen müssen. Ich fasse nochmal zusammen. Lebt in dem Herrn, das ist der Grundsatz, der hinter der christlichen Haustafel steht. Lebt im Glauben und in der Liebe, die ihr selbst empfangen habt. Ein jeder an der Stelle, an der er im Leben steht. Ob wir nun Mann oder Frau, Kinder oder Eltern, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind. Wir alle leben als ein Leib in Christus, der unser gemeinsames Haupt ist. Wo wir das tun, da werden wir den Segen erfahren, der auf einem Leben liegt, das in allem nach dem Willen des Herrn fragt. Da werden wir nicht eingeengter und unfreier leben als die Menschen, die sich immer weiter von den Ordnungen Gottes für Ehe und Familie entfernen. Im Gegenteil. Amen.